together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Wir haben wieder einen neuen Gast. Heute den Stefan Windberger. Stefan ist 29 und Projektentwickler. Und die Christiane schimpft jetzt gleich mit mir, weil wir haben gesagt, wir sagen keine Nachnamen. Also, willkommen Christiane.
Hallo.
Und die Christiane wird gleich das Thema vorstellen.
Also, wir wollten jetzt nicht unbedingt ein Thema nehmen, das ziemlich on the nose ist bei dir. Deswegen haben wir es ein bisschen umschrieben und sind auf das Thema Chancen gekommen. Und zwar, was man voneinander lernen kann, was du vielleicht auch von anderen Leuten gelernt hast, von Situationen gelernt hast, was es auch heißt, Chancen zu haben, Chancen zu geben, Chancen zu nutzen. Und nachdem du ja auch relativ viel außerhalb von Europa unterwegs bist, wie auch innerhalb von Europa, dass vielleicht so ein bisschen, dass man ein bisschen mehr darüber erfahren können, wie es auch ist, irgendwie Chancen für Europa, welche Chancen Europa hat oder gerade auch die EU und wie Europa und die EU vielleicht was von anderen Kontinenten, anderen Regionen lernen kann. Darüber wollten wir mit dir plaudern.
Ja, voll gern.
Aber es kommt jetzt mal die erste Frage, die ist doch nicht so schwer.
Ich habe eine Einstiegsfrage. Und zwar, was ist ein guter Kaffee für dich oder war ein guter Kaffee? Es muss nicht der Kaffee an sich sein, sondern es kann auch sein, mit wem oder wo oder so eine Situation, wo man sich gern zurückerinnert.
Ja, das Erste, was mir spontan einfällt, war im Frühjahr in Lemberg. Ich war das erste Mal in Lemberg. Und wir haben so eine Reise gemacht mit zwei Freunden von mir. Zuerst mit dem Nachtzug nach Krakau, dann waren wir in Krakau, dann sind wir weitergefahren nach Przemysl. Von dort dann mit dem Zug weiter nach Lemberg. Für mich war das total überraschend. Du bist da dort und du siehst so in der Altstadt, das wirkt halt schon sehr wie Wien eigentlich. Dann haben wir so ein kleines Café gefunden, was auch eben so ein bisschen wienerisch war. Und du hast zeitgleich, wir haben uns halt so gefühlt, so irgendwie unglaublich nah, auch so kulturell und dann zeitgleich unglaublich fern. Und dann parallel Josef Roth gelesen, der aus der Region kommt, aus Brody bei Lemberg. Und der Kaffee war so lala, muss ich sagen. aber so von der Stimmung her war es einfach unglaublich, weil es war irgendwie ganz anders. Zeitlich ganz, ganz nah und ganz, ganz fern. Das eine Buch, was wir gelesen haben, das war, oder was wir mit hatten, neben diesen Klassikern, da gibt es ja von Roth zu Kapuzinergruft und Radetzky-Marsch, was bekannter ist. Eines, das war quasi über ihn, von einem englischen Autor, wo er beschrieben hat, quasi er hat diese Reise nachgemacht von Roth, von der Westukraine nach Wien, der quasi Anfang des 20. Jahrhunderts so seine Wanderbewegung, seine persönliche war. Und in dem Buch ist dann auch gestanden, das war das erste Mal quasi ist, der Brite, der diese Reise quasi vom Rot nachgemacht hat, das erste Mal, dass du das ohne Visum machen. Vor ein paar Jahren, das haben wir uns dann auch gedacht, eigentlich ein Wahnsinn so für meine Eltern. Vor ein paar Jahren, die hätten jetzt nicht einfach mal so ein Wochenende nach Lemberg fahren können.
Ich finde, dass also dieses sich irgendwo hinsetzen auf einen Platz oder einen Ort, wenn man irgendwo im Ausland ist und einen Kaffee trinken oder was anderes, muss kein Kaffee sein, und sich ein bisschen also die Welt an sich vorbeiziehen lassen, da lernt man sehr viel über eine Stadt oder eine Kultur ein bisschen oder wie auch Kaffee genossen wird oder wie das funktioniert, die Unterhaltung, das finde ich immer total spannend.
Wo ist so ein besonderer Ort für dich, wo du sagst, da würde ich noch gerne mal Kaffee trinken?
Ich würde mal wahnsinnig gern dort Kaffee trinken, wo der Kaffee herkommt. Also wirklich so irgendeine Kaffeeplantage in Äthiopien oder Laos. Ich habe mir das auch einmal angeschaut. Ich war einmal ein Praktikum gemacht in Bangkok und haben dort irgendwie, waren dann kurz in Laos auch, weil es von dort aus recht nah war, und habe dann gesehen, da gibt es so Bio-Kaffee. Der war eigentlich unglaublich gut. Da habe dann auch überlegt, ob man irgendwie so eine Import-Export-Geschichte aufmachen. Und sind wir drauf gekommen, das geht leider nicht ganz, weil es gibt zwar keine formellen Zölle, weil Laos zu den am wenigsten entwickelten Ländern gehört. Also da quasi gibt's keine Zölle, Importbürden, formell, aber halt informell, du musst alle möglichen Nachweise bringen, und das war dann halt unmöglich, weil die das vor Ort nicht in dem Ausmaß machen können.
Ich meine, ich bin ja nicht so eine Kaffee-Expertin, aber hat bei Kaffee jetzt nicht auch viel mit der Röstung zu tun?
Ja, absolut.
Und ich glaube, das ist ja dann das, was wir schmecken eigentlich, oder?
Ja, also von dem, was ich weiß, es gibt ja Robusta-Bohnen, es gibt Arabica-Bohnen, und die haben jeweils verschiedene Eigenschaften. Da gibt es dann verschiedene Mischungsverhältnisse, verschiedene Röstungen, ganz intensiv und weniger intensiv, aber so im Detail.
Was sind so Menschen oder Ereignisse, die dich geprägt haben?
Wie viele willst du hören?
Alle.
Das Erste, was mir einfällt, ist, nach meinem Bachelor, also ich bin in Graz aufgewachsen, ich habe in Graz dann auch meinen Bachelor gemacht in BWL und bin dann irgendwie draufgekommen, es gibt sowas wie Mikrokredite, also für arme Leute, die normalerweise keine Kredite bekommen, weil sie keine Versicherung haben. Da gab es diesen Typen Mohamed Yunus, der das begründet hat mit der Grameen Bank. in Bangladesch und der dann angefangen hat, vor allem Frauen, aber drauf kommen ist, die zahlen das fleißiger und besser zurück als die Männer. Also dafür gibt es nur an Frauen. Er gibt ihnen kleine Kredite über ein paar hundert Dollar, damit die sich eine Kuh kaufen können und dann halt Milch verkaufen. Oder er gibt ihnen halt einen kleinen Kredit und die sagen, sie kaufen damit irgendeinen Stoff und machen mit dem Stoff so Stühle, so Bastzeug. Die hätten halt sonst keinen Zugang gehabt und ich habe gedacht, das klingt ganz cool. Ich lese das und die meisten würden sagen, okay, gut, klingt gut, ich schaue mir vielleicht noch ein paar Sachen dazu an, wie es genau funktioniert. Ich habe mir gedacht, okay, ich nehme jetzt ein Jahr Zeit, ich gehe einfach hin. Habe dann ein Praktikum in Bangladesch gemacht, für einen Monat, ursprünglich geplant bei der Bank nur und dann hat sich vor Ort so ergeben, dass quasi ich in seinem Büro arbeiten durfte für 5 Monate. Das hat mich sehr geprägt. Also seine Vision, wie man Leuten quasi ohne diese typischen Donations, ohne zu sagen, okay, hier hast du irgendwie 100 Dollar und dann passt schon bis nächstes Jahr zu Weihnachten, dass du einfach ihnen hilfst, selber aus einem Dilemma rauszukommen. Mhm. Diese Mikrokredite und auch die Sozialunternehmen, die er da gegründet hat, die sind finde ich großartig. Und es hat mich in meinem Weg sehr stark auch geprägt, weil ich danach in dem Bereich Sozialunternehmertum auch viel gemacht habe. Ich habe bei der Boston Consulting Group, also quasi in der Strategieberatung, war ich dann in dem Bereich im Social Business Bereich, habe dort ein paar Studien gemacht. Dann auch de facto das, was ich jetzt mache bei den Vereinten Nationen, wo wir Jobs für Leute in Afrika schaffen, indem wir die Lehrlingsausbildung verbessern. Das ist auch sehr nah an dem dran. Mhm. Mit verschiedenen Firmen gemeinsam machen wir das. Also einfach diese Idee, dass du sagst, Leute sollten eine Chance haben. Eine Chance ist nicht quasi temporär ein gewisser Betrag oder eine gewisse Hilfe, damit die gerade einmal über die Runden kommen, sondern einfach Rahmenbedingungen zu schaffen, sodass die wirklich längerfristig rauskommen, dass sie längerfristig eine Perspektive haben.
Ist auch schon ein bisschen ein Spruch gegen so generelle Förderungen.
Ja.
Weil das ist ja das klassische System.
Genau.
Ich gebe dir Geld und dann tust du mal das Projekt und dann wirst du sie können und tschüss.
Ist genau. Genau, also ich glaube, auch wenn du es in Österreich dir anschaust, zum Beispiel, du hast Leute, die bekommen Mindestsicherung, die bekommen Arbeitslosengeld. Aber was wichtig ist, was ich glaube, was eine Grundlage ist, noch besser ist es halt, wenn du sagst, okay, du versuchst durch Umschulungsmaßnahmen Chancen zu geben, dass die Leute dann wieder einen Fuß in der Tür haben, dass die Leute einen Job haben und dass die Leute längerfristig nicht abhängig sind von dem, sondern eben selbstständig.
Ja.
Und ich glaube, das wird viel zu wenig gemacht.
Das stimmt. Ich meine, ich muss sagen, also die Christiane, ich leben ja in Simmering und das ist halt auch ein sozialer Brennpunkt, kann man sagen. Mhm. Und ich habe früher im Gemeindebau gewohnt und meine ehemalige Nachbarin hat halt, Mindestbildung und da hört es dann schon auf. Also es ist auch eigentlich keine Chance, aus einem gewissen sozialen Milieu rauszukommen. Mhm. Und das ist halt schade, dass wenn man den Zugang zur Bildung nicht hat oder vor allem das Verständnis der Eltern nicht dafür hat. Weil ich glaube, also ich hätte die Matura nicht gemacht, wenn meine Eltern nicht gezwungen hätten. Mhm. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Mhm. Und ich glaube, das braucht halt auch, dass jemand dahinter ist und sagt, das tust du jetzt.
Das sehe ich auch so. Bei mir ist, also mein Opa war Sägewerksarbeiter in der Obersteiermark. Schwierige Situation, der Papa hätte ohne Kreisky seine Maßnahmen im Bildungsbereich hätte sicher nicht studieren können. Also war der Erste in der Familie, der da studiert hat und die Mama auch. Und die haben mir das auch sehr stark mitgegeben, quasi diesen Fokus auf Bildung. Weil es einfach, glaube ich, die beste Maßnahme ist, um wirklich weiterzukommen und um wirklich eigenverantwortlich und selbstbestimmt zu sein.
Auch zu wissen, was man machen kann.
Ja.
Weil ich glaube, das ist oft ein bisschen eine Perspektivlosigkeit, dass man gar nicht weiß, was man alles tun kann.
Ja klar, absolut. Also ich habe jetzt gerade dieses Jahr, ich mache bei Sindbad mit, ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich, wo die Idee ist, du hilfst jungen Wienerinnen, die mit 14, vor allem in der neuen Mittelschule sind, supportest die als Mentor auf ihrem Weg, was auch immer sie machen wollen. Mhm. Und mein Mentor Pavis, der kommt ursprünglich aus Afghanistan, der wollte unbedingt Bäcker werden.
Okay.
Da haben wir zuerst einmal geredet und er hat gesagt, ja, sein Papa ist schon Bäcker. Dann haben wir gedacht, ist das jetzt der Papa, der ihm das einredet oder will er das wirklich? Und dann habe ich gesagt, ja, warum willst du das eigentlich? Und er hat gesagt, du Stefan, wenn ich da einen Teig ziehe, dann das ist wie Boxen, das ist super. Ja? Und dann haben wir gedacht, okay, passt, der will wirklich. Und dann haben wir halt gemeinsam durch Wien gedingelt, haben mit verschiedenen Bäckereien geredet, Mann und Ströck und Anker und so weiter und haben Motivationsschreiben gemeinsam gemacht, Lebenslauf und so weiter und und er hat jetzt eine Lehrstelle und das ist ganz großartig, ich freue mich unglaublich für ihn, ich freue mich, dass ich ihn da begleiten konnte auf dem Weg, aber was man auch gleichzeitig halt sieht, wenn der Pavis jetzt niemanden hat und seine Eltern sind halt nicht in dem Ausmaß vertraut mit, wie bewirbst du dich in Österreich auf eine Lehrstelle, wenn der jetzt niemanden hat, der das macht und die Schule ist da absolut überfordert, auch wenn es halt dann nicht nur einen, sondern halt 10, 20 davon gibt, von den Kids, die da Hilfe bräuchten, da glaube ich, ist eine große Aufgabe für uns als Gesellschaft auch.
Ich glaube leider auch, dass das Image von Lehrer sehr schlecht ist. Was ich leider nicht verstehe, weil ich glaube, in Deutschland ist das wesentlich besser.
Ja.
Weil in Deutschland gibt es auch viele Leute, die nach der Matura auch noch eine Lehre machen. Und ich glaube auch, dass diese klassischen Handwerksberufe, ich glaube, einfach leider einen schlechten Ruf haben. Und ich weiß nicht, warum.
Ja.
Weil ich glaube eigentlich, dass man vielleicht heute als Tischler vielleicht leichter im Leben weiterkommt als mit einem Studium manchmal.
Das stimmt auch. Also ich habe auch mein Eindruck genau der gleiche. Ja. Weil du sagst Tischler, fällt mir jetzt gerade ein, wie ich war früher, ich war in Tirol, in der Nähe von Innsbruck. Gibt es ein österreichisches Unternehmen, die stellen halt so Holzbearbeitungsmaschinen her, Felder, mit denen wir von der, bei der Uni, also bei den Vereinten Nationen zusammenarbeiten, im Libanon. Dann direkt daneben, neben Felder, ist dann halt so ein Tischler. Und ich habe mit den Leuten von Felder gesprochen und die haben gesagt, ja du, der macht ein Geschäft ohne Ende, der hat sich spezialisiert auf einen bestimmten Bereich. Ich habe es leider vergessen, was es genau war, aber irgendwie so bestimmt, also so designmäßig auch. Das ist, glaube ich, unglaublich toll, wenn du erstens, du packst halt an, du siehst genau das, was du tust, mit dem kannst du, du siehst das ja sogar deine Arbeit, ja. Du starrst nicht 8 Stunden am Tag in deinen Laptop oder in deinen Computer rein und dann am Ende denkst du, okay, jetzt habe ich ein paar E-Mails geschrieben. Sondern du siehst halt die Resultate deiner Arbeit. Läuft super, aber wie du sagst, also ich glaube, da braucht es einen ganz massiven Bewusstseinswandel, weg von dem, dass du sagst, nur diejenigen, die studieren oder diejenigen, die dies und jenes machen, und ganz stark in Richtung Lehrer. Gerade bei uns ist es schade, weil einerseits Österreich so ein Musterbeispiel ist mit der dualen Ausbildung, wo es wirklich gut funktioniert im Vergleich zu ganz vielen anderen Ländern, auch vielen, in denen ich arbeite oder in denen wir mit meinem Team arbeiten. Andererseits, selbst bei uns quasi, wo es dieses gute System gibt der dualen Ausbildung, hast du ein massives Imageproblem.
Ich habe meine lustigen Geschichten, das ist eine neue, die kennt auch die Christiane noch nicht.
Ja?
Dass es sowas noch gibt.
Ich habe einen Sprachkurs in Bosnien gemacht, in Nordbosnien, an einem Ort, der zur Hälfte in der Föderation und zur Hälfte in der Republik des Ritzkor liegt.
Okay.
Und vor dem Krieg haben die dort gelebt, eigentlich von der Holzverarbeitung. Auf der einen Seite, nämlich auf der Föderationsseite, waren die Maschinen eigentlich, oder die Fabriken, und auf der anderen Seite war das Holz. Und ja, wir waren dann dort und haben halt mit Leuten gesprochen und was sie so machen und hohe Arbeitslosigkeit, aber die Leute halt machen halt ihre kleinen Geschäfte und Dinge. Irgendwann kam halt das Thema Holzverarbeitung und eben gesagt, ja, prinzipiell, wir hätten eh die Maschinen und die auf der Rotbürger-Sripska-Seite hätten das Holz, aber das sind halt die anderen und wir sind die anderen. Und das ist eine imaginäre Grenze, die man eigentlich aufbaut, einfach das Leben selbst schwer macht. Es ist dann später, mal Jahre später, ist IKEA dorthin gegangen und hat das gelöst. Aber hat das eigentlich sehr gut gemacht, weil sie haben Ausbildungsstätten gemacht, also sie haben schon investiert. Aber es war da für mich ein gutes Beispiel, dass man sich selber auch manchmal hindern kann.
Ja.
Und ein gutes Beispiel, dass die Europäische Union, finde ich, da ein bisschen versagt hat. Oder nicht die Europäische Union, vielleicht auch Österreich, weil ich glaube, wir hätten profitieren können. Aber ich glaube, Bosnien ist so ein Land, wo man eigentlich nicht gewusst hat, wie man tut. Man hat es irgendwann überlassen einfach.
Ja, und es
den Arabern und den Türken.
Es ist viel zu wenig passiert in den letzten Jahren. Also es gab ja einige österreichische hohe Kommissare oder wie sie heißen. Die da in Bosnien waren. Wenn man sich das anschaut, gerade wie Österreich eigentlich über Jahrzehnte weg immer eine sehr intensive und sehr engagierte Westbalkanpolitik gemacht hat und dann plötzlich vom einen Tag auf den anderen gibt es ein Interview mit dem jetzigen Vizekanzler, der sagt, naja, Republika Srpska, die sollen schon ihren eigenen Staat haben, wenn sie wollen. Im Fernsehen, im Öffentlichen. Gibt es halt einen weiteren FPÖ-Politiker, den Gudenus, der dorthin fährt und aus den Händen von Dodik, der den Genozid von Srebrenica leugnet, einen Orden empfängt und einen Orden mitnimmt für den Strache. Ich glaube, dass, also was Bosnien betrifft, da haben wir ein massives Problem, weil eigentlich Österreich hier in einer Rolle wäre, viel zu tun. Und auf der anderen Seite momentan auf einem absoluten Zerstörungstrip ist, was alle Glaubwürdigkeit betrifft, die wir in der Region jemals hatten.
Und ich finde es halt schade, weil es gibt auch viele Leute hier, glaube ich, die von dort kommen oder Familie haben und die, glaube ich, schon auch viel beitragen könnten, dass wir voneinander profitieren. Und ich glaube nicht an die nahe EU-Beitrittsfantasie von Bosnien, das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass es eine Option gibt. Da finde ich es halt schade, dass Österreich das ein bisschen vergisst, dass man dort eigentlich eine Geschichte hat.
Ja.
Und das mir das immer leid eigentlich, wenn ich das lese, weil man denkt, wir waren da schon besser.
Also ich glaube, wenn man sich anschaut, jetzt im Detail die bosnischen Strukturen. Das große Problem ist, sind die Staatsausgaben für die verschiedenen, da gibt es ja hunderte an Kantonen und Entitäten und autonomen Regionen, Brčko und so weiter. Und die Verwaltungsausgaben sind, soweit ich weiß, die höchsten prozentuell am BIP. Und das ist halt mittelfristig nicht tragbar. Also ich glaube auch, dass statt hier zu zündeln, statt hier sich dafür auszusprechen, dass der Dodik und die Nationalisten ihren eigenen Staat bekommen, womit du ein Pulverfass aufmachst, wäre hier die klügere Option, uns zu überlegen, können wir mit dem Vertrag von Dayton hier eine Reform voranbringen oder können wir hier vielleicht auch eine neue Regelung finden, wo Österreich eine wichtige Rolle auch spielen sollte, um hier als Vermittler zu agieren.
ich habe, also wie ich das erste Mal in Sarajevo war, war das mit einer Uni-Exkursion. Wir waren damals bei der ehemaligen Leiterin vom Europarat in Sarajevo. Sie hat uns versucht zu erklären, wie das so ist in Bosnien. Und sie hat gesagt, das beste Beispiel ist, stelle ich eine x-beliebige Straße in Sarajevo, rufe Herr Minister und es drehen sich drei Leute um. Wir waren danach im Parlament und haben halt mit der Jugendgruppe so diskutiert, und was irgendwie total spannend war, dass die Leute gesagt haben, wisst ihr, ihr versteht Europa nicht. Mhm. Weil für uns wäre Europa die Identität, die uns wieder einen würde. Weil das wäre das, was uns die EU geben könnte, dass wir etwas Größeres, Gemeinsames haben. Ja. Was wir jetzt nicht haben, was wir in Jugoslawien hatten, aber jetzt nicht. Und das wäre für uns der Friedensgedanke, dass wir dann praktisch als zweite Identität unserer Ethnie haben. Und als erste hätten wir in Europa. Mhm. Und ich habe das damals eine wahnsinnig schöne Erklärung gefunden, wie man Europa ziehen kann. Und man vergisst das aber, dass das eigentlich so nah ist.
Ich bei mir daheim in Graz ist immer so, da, wenn du diskutierst mit Leuten, weiß jeder, wie lange du nach Wien brauchst. 2 Stunden ungefähr mit dem Auto, je nachdem, ob du dich an die 130 haltest oder nicht. Ja. 2,5 Stunden im Zug. Und wenn du Leute fragst, wie lange fährst du eigentlich nach Zagreb, nach Kroatien, dann sagst du so, weiß ich nicht, 4 Stunden, 7 Stunden, die Kilometeranzahl. Und die Fahrtdauer, mit dem Auto zumindest, ist genau die gleiche. Mhm. Von Graz nach Wien und von Graz nach Zagreb. Mhm. Also quasi diese gefühlte Ferne ist unglaublich. Und dann, ich bin einmal mit dem Nachtbus auch nach Sarajevo gefahren.
Oh, das ist cool.
Ja, ein paar Stunden bist du halt in Kroatien und dann irgendwann ab der bosnischen Grenze fährst du auf diesen Landstraßen und denkst dir, huh. Es ist schon was, ja. Gut, und um 6 Uhr früh. Ja, und um 6 Uhr früh kommst du an in Sarajevo und denkst dir, eigentlich ist es so nah, aber dann mit den Verkehrsmitteln doch nicht so. Also da Infrastruktur ist, glaube ich, auch eine unglaublich große Herausforderung.
Die Cousine, ich war vor ein paar Jahren mal in Sarajevo gemeinsam. Mhm. Aber wir sind von Zagreb geflogen. Das geht dann halt schon wesentlich einfacher.
Also wie würdest du sagen, also wenn du jemanden triffst, der noch nie irgendwas von Europa oder von der Europäischen Union gehört hat, dann frage ich, Europäische Union, was ist das? Wie würdest du dem das erklären?
Ich würde sagen, das ist das, was uns im Innersten zusammenhält und uns schützt vor Krieg. Einerseits durch eine stärkere wirtschaftliche Verflechtung, aber andererseits auch durch eine kulturelle Verbundenheit. Das klingt jetzt alles irgendwie so ein bisschen abgehoben und komisch, aber ich meine, was ich damit meine, ist, dass du sagst, kulturelle Verbundenheit, wir sind alle quasi auf den Werten der Aufklärung eigentlich begründet. Da geht es darum, dass jeder das Recht hat, seine Meinung frei zu äußern. Da geht es darum, dass du ein Recht darauf hast, zu demonstrieren, wenn dir das nicht passt. Und ich glaube, dass viel davon ist ganz einfach eine grundlegende Errungenschaft, die wir uns in Europa erkämpft haben, seit der Französischen Revolution. Und in manchen Ländern, also erst vor kurzem, wenn ich mir denke, 200 Jahre nach der Französischen Revolution mit den Aufständen in Osteuropa, die teilweise unblutig, teilweise blutig, auch Ceausescu zum Beispiel in Rumänien vorgegangen wurde. Und das macht für mich Europa aus, einfach den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, jedem eine Chance zu geben und auch vor allem zu versuchen, jeden so leben zu lassen, wie er oder sie möchte.
Was glaubst du ist für dich, aber was ist dann der Unterschied zwischen Europa und der Europäischen Union?
Ich glaube, für mich ist die Europäische Union ist eine Einheit, ist eine hoffentlich bald die Vereinigten Staaten von Europa oder die Republik Europa, würde ich mal sagen, eine Einheit, die sich zum Ziel gesetzt hat, noch stärker zusammenzuarbeiten. Weil Europa selber ist immer noch sehr fragmentiert. Also wenn ich mir anschaue, es gibt ein paar hundert Kilometer von Wien, gibt es Gebiete wie Moldawien, wo es im Ostteil des Landes, in Transnistrien, steht die russische Armee. Das ist ein nicht anerkannter Staat, die in einer Volksabstimmung sagt, wir wollen die Sowjetunion zurück. Mhm. Das ist ganz absurd, wenn du das mit unserer momentanen Diskussion dir das vorstellst. Aber auch nur 200 Kilometer von Wien demonstrieren jetzt gerade in Ungarn tausende Leute dafür, dass sie das Sklavengesetz aufheben, wo Orban sagt, du musst einfach bis zu 400 Stunden extra arbeiten im Jahr. Dein Arbeitgeber kann dich dazu zwingen. Und du bekommst den Lohn nicht sofort, sondern erst nach 3 Jahren bezahlt. Genau, und es wird im öffentlichen Fernsehen nichts darüber berichtet. Also auch ganz viel von dem, was wir das besprochen haben, ganz viel von diesen Errungenschaften, von dieser Freiheit, von diesen Chancen, ist in Gefahr. Und ich glaube, die Europäische Union ist für mich, um auf die Frage zurückzukommen, ist quasi der Garant dafür, dass wir nicht in diese dunklen Zeiten zurückfallen.
Die Vereinigten Staaten von Europa, dass die in der jetzigen Zeit viel weiter weg sind, als sie vielleicht schon mal waren?
Das kann man. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht und mir angeschaut, wer war eigentlich der Erste, der das gefordert hat. Die meisten sagen so, diese Gründerväter der Europäischen Union, Jean Monnet und Robert Schuman und so weiter, in den 40ern, 50ern. Und der Erste, der das wirklich gefordert hat, das war ein böhmischer Adeliger im 15. Jahrhundert. Georg von Podiebrad. Und der hat 1462 gefordert, ein gemeinsames europäisches Asylsystem. ein gemeinsames europäisches Parlament, eine gemeinsame europäische Armee. Also Dinge, über die wir heute noch diskutieren, mehr als 500 ja. Jahre danach. Und die katholische Kirche hat damals noch relativ viel Macht gehabt, jetzt nicht nur kirchlich, sondern auch weltlich. Also die hatte ihre eigenen, die hatte sehr viel Einfluss und die hat sich gedacht, naja, das ist eine Gefahr für unsere Macht, der Podiebrat, der taugt uns nicht, den exkommunizieren wir. Und der wurde damit für de facto vogelfrei erklärt. Der hat es nicht geschafft. Aber diese Idee quasi eines größeren Ganzen, die ist schon ganz lang da. Und ich glaube, der Altiero Spinelli war einer der ersten, der das dann auch beschrieben hat. Das war so ein italienischer Vordenker, ich weiß nicht, ob ihr den kennst, der hat auf einer Gefängnisinsel, also unter Mussolini im Zweiten Weltkrieg, zwischen Rom und Neapel auf so einer Insel, hat er ein Manifest geschrieben für ein vereintes Europa, das Manifest von Ventotene. Auf Zigarettenpapier oder Toilettenpapier war das, rausgeschmuggelt. Auf die ganze Insel war quasi eine Gefängnisinsel, wo keiner rein und raus durfte. Er war dort inhaftiert und hat geschrieben, zu einer Zeit, wo jeder geglaubt hat, Hitler gewinnt den Krieg und die Faschisten werden auf Jahre und Jahrzehnte Europa regieren, hat er gesagt, nein, das kann es nicht sein, wir brauchen eine Union. Und vor solchen Leuten habe ich einen unglaublichen Respekt. Das war auch so mein Europamoment, als ich 18 war. War ich auf einer Konferenz dort auf Entertainer. Ich habe mir gedacht, okay, klingt cool, Italien, Strand, diskutieren, schauen wir mal. Habe mir da dort gedacht, arg eigentlich, ja? was da passiert ist zu einer Zeit, wo es viel, viel schwieriger war als jetzt. Die waren mutig genug. Der Georg von Podiebrat und der Spinelli, um zu sagen, hey, wir brauchen was anderes. Die waren wirklich ihrer Zeit voraus und ich denke mir, wenn wir jetzt es nicht schaffen, gemeinsam für ein stärkeres Europa zu kämpfen, wenn wir es jetzt nicht schaffen, zu sagen, hey, wir wollen mit einer Stimme sprechen in der Außenpolitik, wo es eine Bedrohung gibt, wo Russland einmarschiert ist in die Ostukraine, wo man auch nicht weiß, was im Baltikum passiert, wenn wir das nicht schaffen, wenn wir es nicht schaffen auf wirtschaftlicher Ebene, statt 8 Millionen Österreicher in einer Welt mit 8 Milliarden, mit den 500 Millionen Europäern gemeinsam zu sagen, hey, wir wollen Standards setzen, wir wollen einen Handelsvertrag mit China, weil wenn Österreich dann alleine verhandelt, dann werden wir sicher nicht die besseren Konditionen bekommen. Wenn wir diese Dinge nicht schaffen, dann werden wir sie auch in Zukunft nicht schaffen. Und ich glaube, jetzt ist quasi diese Chance, mehr zu machen. Weil ich glaube, gerade in Krisen, gerade in Zeiten, wo es schwierig ist, ist die größte Chance für fundamentale Reformen. Und das in beide Richtungen. Und jetzt haben wir halt die Wahl, in welche Richtung geht's? Geht's in diese Richtung nationale Kleinstaaterei? Geht's in die Richtung Schneckenhaus? Geht's in die Richtung illiberale Demokratie? Wie in Ungarn, wo eben heute da demonstriert wird, wo Abgeordnete im Haus waren vom öffentlichen Fernsehen, das nicht berichtet über die Tausenden, Zehntausenden Leute auf der Straße und die mit Gewalt rausgezerrt wurden. Wollen wir das Europa oder wollen wir ein Europa der Chancen? Ich habe mir gedacht, jetzt vor ein paar Monaten, wenn ich nicht jetzt probiere, da meinen Beitrag zu leisten, ich würde mir in ein paar Jahren denken, ich habe versagt, weil ich die Chance gehabt hätte.
Ich arbeite viel im Ausland, also im naheliegenden Ausland. Und das Problem ist, dass viele Leute schon sagen, ich sehe die Europäische Union nicht.
Ja.
Und ich meine, ich versuche mir zu erklären, dass es dann schon an den lokalen Politikern liegt, die uns sagen und tun, wir wissen das eh alle. Aber ich glaube halt, dass die Europäische Union einfach auch das Problem hat, dass sie ein bisschen ein PR-Problem hat. Mhm.
Absolut, ja.
Weil es ist halt immer leicht zu sagen, die sind schuld für irgendeinen Schwachsinn, aber das Gute sieht man nicht. Und ich habe mein Interview schon länger her für eins gehört mit jemandem, ich weiß auch nicht mehr, wer es war, und der gesagt hat, wenn wir nicht die Europäische Union hätten in Österreich, wir wären in der juristischen Steinzeit. Und das vergisst man irgendwie, was sich auch alles getan hat, positiv. Und wir waren heuer am Siget Festival in Budapest.
Da war ich auch mal vor ein paar Jahren, ja.
Und das war ganz toll, weil heuer haben sie den Schwerpunkt gehabt, zu zeigen, jedem, der dort ist, was er oder sie von Europa hat. Und auf jeder Bühne sind Filme gelaufen mit, du kannst telefonieren, genauso wie zu Hause, du kannst hierher reisen ohne Visum, du kannst hier studieren, du kannst auch immer machen. Und ich glaube schon, dass es vielleicht für ein paar Leute ein Moment war, sich zu überlegen, vielleicht kann man es doch mehr, als ich glaubt habe. Aber da braucht es halt eine Zivilgesellschaft, die sagt, so ist das. Und das fehlt mir oft, dass die Zivilgesellschaft auch sagt, irgendwie, was können wir davon haben?
Ja, ich glaube, es sind zwei Aspekte. Zum einen ist das quasi institutionelle Setup, die Art und Weise, wie die Europäische Union strukturiert ist, hilft nationalen Politikern, die Schuld für egal, was das jetzt genau ist, auf Europa abzuschieben und die Vorteile und quasi die Umsetzungsstärke auf sich selbst zu projizieren, obwohl es in Wahrheit eine europäische Initiative war. Weil, wenn du dir denkst, das Parlament, das ist relativ klar, was das macht, das verstehen auch viele Leute, die sich weniger mit dem Thema beschäftigen, haben ungefähr eine Ahnung, Parlament kenne ich, gibt es in Österreich, gibt es in Brüssel, Kommission verstehe ich wie eine Regierung, aber dass dann in Wahrheit die meisten Entscheidungen im Europäischen Rat getroffen werden, hinter verschlossenen Türen, ohne Transparenz, wo die 28 Staatschefs oder bald 27 dann sich ausmachen, was passiert, das ist, glaube ich, das fundamentale Problem. Weil du dann halt heimkommst als Bundeskanzler Kurz und sagst, entweder ich habe recht für Europa, für Österreich, obwohl in Wahrheit eh alle einer Meinung waren, oder du sagst, die EU will das und ich war immer dagegen und du hast dann vielleicht hinter verschlossenen Türen dafür gestimmt. Da gibt's viele Beispiele dafür, wo eben auch unser Bundeskanzler immer sagt, ich kämpfe dafür Frontex und ich kämpfe dafür Balkanroutenschließung, was auch immer. Mhm. Und in Wahrheit sind die Sitzungen, wo er nichts zu dem Thema sagt, wo er mehr sagt auf der Türschwelle zur Sitzung als in der Sitzung selber. Aber das kannst du in dem Ausmaß, kannst du nicht belegen, kannst du nicht beweisen. Das sagen dir nachher die anderen Außenminister damals im persönlichen Gespräch. Dieses Setup quasi verunmöglicht es, dass du wirklich siehst, wer hat was erreicht und wer ist für was verantwortlich. Also die EU wird immer als Sündenbock gesehen.
Die dort in Brüssel.
Ja, die dort in Brüssel, genauso wie mit der Gurkenkrümmung. Die Gurkenkrümmung gab es in Österreich schon vorher. Es gab in Österreich eine Gurkenkrümmungsverordnung und Österreich war eines der Länder, die das wollten auf europäischer Ebene. Und dann heißt die EU und ihre Gurken. Also das ist quasi auch so ein Musterbeispiel dafür. Aber das andere, was du sagst, was der zweite Punkt, die Zivilgesellschaft, das halte ich auch für ganz wichtig. Das ist der zweite Punkt, warum es oft nicht ankommt, weil du dir denkst, was bringt mir das persönlich? Ich verstehe, okay, ich kann jetzt da, wenn ich im Sommer nach Italien fahre, muss ich anstehen an der Grenze. Ich kann dort statt in Lire, zahle ich in Euro. Ja? Aber dann sagen die halt auch Leute, okay, aber wir zahlen da hunderte Millionen pro Jahr an Beiträgen. Was bringt das alles? Da kannst du ein ökonomisches Argument machen und sagen, die Schweiz zahlt in Wahrheit auch unglaublich viel, ist nicht Mitglied, hat keinen Sitz am Tisch in Brüssel. Die haben 1 Milliarde allein gezahlt für die Osterweiterung. Und haben aber nichts mitzureden und müssen alle Gesetze, weil sie sagen, sie wollen schon die Vorteile alle haben von einem freien Warenverkehr, vom freien Güterverkehr, die 4 Grundfreiheiten, das wollen sie alles, aber müssen quasi da zahlen, ohne mitreden zu dürfen. Ich glaube, es ist immer besser, da mitreden zu dürfen, als nicht. Aber das ist halt alles nur ein intellektuelles Argument, alles nur ein Argument mit Zahlen. Und ob das jetzt 100 oder 10 Millionen sind, das verschwimmt dann oft. Und ich glaube, Europa muss auch viel stärker im Herzen an. Das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe für all diejenigen, die in einer Verantwortungsposition sind. Egal, ob das jetzt in Brüssel, Straßburg oder Wien ist, zu sagen, ich sitze nicht nur in Brüssel, Straßburg oder Wien im Haus der Europäischen Union und diskutiere dort mit 100 Leuten, die eh schon alle überzeugt sind, sondern ich gehe vielleicht, in meinem Fall, ich gehe zu meiner Oma in die Obersteiermark, diskutiere im Bezirk Murau am Stammtisch mit den Leuten. Ich habe ein Praktikum gemacht oder einen Sommerjob eigentlich gemacht bei der Magna Steyr bei mir daheim in Graz am Fließband und habe dort mit den Fließbandarbeitern in der fixen Nachtschicht von 10 am Abend bis 6 in der Früh diskutiert über Europa. Und das macht halt sonst niemand, weil die alle sich zu fein sind dafür.
Natürlich.
Und das, glaube ich, ist eine fundamentale Aufgabe. Und dann, wenn wir das schaffen, dass jeder, egal was du machst, egal wer du bist, egal wo du arbeitest, das Gefühl hat, es gibt jemanden, der mit mir darüber diskutiert, weil woran es oft krankt, ist ja nicht, dass die Argumente falsch sind, sondern dass die Information nicht da ist. Dass die Leute nicht wissen, was ist da eigentlich los und immer nur ein bisschen was mitbekommen. Komplexere Sachverhalte, schwierigere Dinge, gerade was europäische Prozesse betrifft, die passen halt nicht in die 2 Zeilen Kronenzeitungs-Headline. Und das ist dann halt unsere Aufgabe, quasi in der Politik, als Ort, wo wir uns, wie der Matthias Stolz das immer sagt, gemeinsam ausmachen, wie wir leben wollen, dass wir da das kommunizieren.
Das Kommunizieren ist halt schwierig, weil halt Europapolitik nicht sehen wird, weil es halt immer, das ist ja halt immer das Problem an Europawahlkämpfen, dass man das ja immer zu nationalen Themen macht.
Ja.
Und das ist halt, ich finde es total schade, weil ich denke mal, ja, ich meine, wir diskutieren eh genug über nationale Blödheiten, und um das schön auszudrücken, aber wir nehmen uns nicht die Zeit, über das Größere nachzudenken.
Ja, das sehe ich auch so. Also es wird immer versucht, von mehreren Seiten da eine nationale Debatte über Themen zu führen, die eigentlich da nicht zur Wahl stehen, die du eigentlich nicht bestimmen kannst. Und ich glaube, es gäbe aber so viele, die relevant werden, die diskutiert werden sollten.
Ja.
Zum Beispiel Erasmus funktioniert ganz großartig für Studierende. Es gibt aber nichts Gleichartiges oder nichts, was auch nur ansatzweise ein halbwegs Budget hat, was das Schülerinnen ermöglichen würde, was es Lehrlingen ermöglichen würde, hier Erfahrungen zu sammeln.
Arbeitet man mehr als in einem europäischen Land?
Ja.
Also dafür forderst du jeden Steuerberater, jedes Finanzamt, wie tust du mit verschiedenen Steuersätzen,
genau.
Wo zahlst du was? Das ist immer ein großes spanisches Dorf.
Ja, ich habe auch 1,5 Jahre in England gearbeitet und bin dann nach Österreich zurück. Ich habe mich mehrere Monate lang mit der GKK gestritten, ob ich mich versichern darf, weil die GKK nur per Fax kommuniziert mit ihren englischen Kollegen. Und nicht anrufen, weil mir die Dame am Telefon gesagt hat, sie kann nicht gut genug Englisch und das traut sie sich nicht. Ja, und das sind oft die Dinge, die man sich nicht denkt in der Umsetzung, wo ganz viel gearbeitet gehört dran, dass das
halt
leichter wird.
Aber das sind halt dann, das glaube ich, das, was die Leute im Kleinen oft trifft. Ja. Weil, also mich trifft das total, dass ich damit über meine Steuerberater in verschiedenen Ländern in, nämlich mittlerweile drei, ausdiskutieren muss. Wo zahle ich wie viel Steuer, wie zahle ich nicht doppelt? Nein, ich kann mich nicht noch in einem anderen Land sozial versichern, das geht halt einfach nicht. Und da kennt sich auch keiner mehr aus. Und dann muss man bestreiten, dass man Geld zurückgeht, wahnsinnig mühsam. Aber das, ich glaube, das sind dann die Momente, wo man noch zweifelt, wo man sich denkt,
absolut,
das müsste besser sein.
Aber das wäre auch eine ganz starke Aufgabe der Europäischen Union, so wie in Estland, ein Steuersystem zu haben, wo jeder Bürger, jede Bürgerin innerhalb von 5 Minuten online die Steuererklärung machen kann. Ja. Wo ich, wenn ich mit Esten rede, die mir erklären, Steuerberater, erklär mir mal, was der eigentlich macht, weil die kennen den Berufsstand gar nicht. Die wissen gar nicht, was ein Steuerberater ist, weil das jeder selber machen kann. Ja?
Ja.
Bei uns hast du in Wahrheit ein System, wo du ab einem gewissen Einkommen hast du halt die Möglichkeit, da irgendwie Schlupflöcher zu finden oder auch nicht. Aber viele Leute haben halt in dem Ausmaß nicht die Möglichkeit. Und ich glaube, gerade auf europäischer Ebene, da ein gemeinsames System zu schaffen, wo du sagst, du ermöglichst es jedem mit einem einfachen, gerechten System, idealerweise online für alle, die das wollen, oder sonst mit einfachen Formularen auch über Grenzen hinweg zu arbeiten und nicht kompliziert vorgestrig Formulare auszufüllen, eben wie du sagst, da jemand zu haben, der dir hilft, was oft lang dauert, viel kostet. Mhm. Da zu sagen, nicht nur auf österreichischer Ebene, wir ändern das System, sondern auf europäischer Ebene groß zu denken, das wäre eine Aufgabe. Mhm. Und das wäre, glaube ich, unglaublich wichtig, auch in den nächsten Jahren dafür zu sorgen.
Ich glaube, gerade in Österreich, wo wir so viele Grenzregionen haben, wo die Leute potenziell die Möglichkeit hätten, in mehr als einem Staat zu arbeiten oder Geld zu verdienen, wie auch immer, in welcher Konstellation, auch selbstständig, muss das auch möglichst einfach sein. Weil sonst ist das Argument irgendwie dahin.
Ja.
Ich habe jetzt eine andere Frage an dich. Würdest du sagen, die EU könnte von den Vereinten Nationen was lernen?
Ich würde sogar umdrehen. Ich glaube, dass die EU die besseren Vereinten Nationen ist.
Ja?
Ja. Weil die Vereinten Nationen haben ihre Geschichte gegründet, quasi kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, eine Gemeinschaft mit knapp 200 Staaten, die in ihrer Geschichte doch sehr wichtig ist, nach wie vor, sehr wichtig war, aber die, was jetzt Schnelligkeit, Durchsetzungskraft, Kommunikation betrifft, nicht dort ist, wo sie eigentlich sein könnte. Und ich glaube, dass die Europäische Union, wenn man sich denkt, was die EU schafft vor Ort, Erasmus habe ich vorher genannt als Beispiel, oder auch Dinge wie Personen, also die Freizügigkeiten prinzipiell, dass du sagst, du kannst überall dort, wo du möchtest, innerhalb der Union arbeiten und leben. Du kannst überall, du kannst dir bei Amazon, nicht immer in allen Details, ja klar, aber du kannst dir bei Amazon was bestellen, was aus Irland kommt, du kannst seine gemeinsame Währung. Das ist eine viel stärkere Integration, als die Vereinten Nationen geschafft haben.
Ja, die haben einen anderen Anspruch.
Mhm.
Aber
ja, ich glaube auch, dass wir nicht dort sind, wo wir sein sollten.
Ja, ich glaube halt bei den Vereinten Nationen, was ich schon toll gefunden habe, dass das Miteinandergefühl stärker ist als in der Europäischen Union, wo es sehr oft noch so Macht, eigene und ich komme von dort und das ist mein Land und ich muss mein Land das Beste raushandeln. Ich glaube, dass in den Vereinten Nationen das weg ist.
Ja, da hast du recht, das stimmt. Das sind die Vertreter der einzelnen Mitgliedstaaten, die sind viel stärker hier, fühlen sich viel stärker als Teil des großen Ganzen, haben viel stärker auch das Bewusstsein, dass es hier darum geht, gemeinsam sich etwas auszumachen, das für alle Vorteile bringt, als bei der EU, wo es teilweise dann darum geht, wer kann wem was ausrichten und wie können wir hier möglichst stark was für uns rausholen, ohne Rücksicht auf das große Ganze. Das stimmt, ja.
Gibt es für dich irgendwie andere Organisationen, wo du sagst, von denen könnten wir lernen aus der Europäischen Union?
Ich glaube, es gibt einzelne Staaten, von denen wir lernen können.
Okay, zum Beispiel?
Einerseits Mitgliedstaaten, wie vor Estland erwähnt, mit dem Steuersystem. Es gibt so Best-Practice-Beispiele in fast allen europäischen Staaten, wo ich mir wünschen würde, wir müssen nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, wo ich mir wünschen würde, dass man einfach sagt, okay, das funktioniert wirklich gut, wir rollen das auf europäischer Ebene aus. Mhm. Ob es da jetzt um ein estnisches Steuersystem geht oder ob es da um die österreichische duale Ausbildung für Lehrlinge geht oder das deutsche-österreichische Modell de facto. Oder ob es da darum geht, wie in Portugal zu sagen, wir entkriminalisieren hier Drogen und versuchen da eine Lösung zu finden, die besser ist als die jetzige. Mhm. Da kann man viel voneinander lernen. Was ich auch gerne hätte, ist, wenn ich mir die Vereinigten Staaten zum Beispiel anschaue, einen gewissen Verfassungspatriotismus. Ich hätte gerne eine europäische Verfassung, die nicht 500 Seiten lang ist, von Juristen geschrieben, die kein Mensch dann liest, sondern eine kurze, prägnante, auch sehr relevante, runtergekürzte, die gemeinsam von europäischen Bürgerinnen und Bürgern geschrieben wird. Wo wir gemeinsam sagen, wir machen Bürgerinnenkonvente von Porto bis nach Helsinki, von London hoffentlich bis nach Athen, wo wir diskutieren, wie stellen wir uns die Grundwerte vor, dieser Union. Und das wird dann ein kleines Büchlein, das jeder bei sich hat, wo wir sagen, das sind die Werte, die uns einen.
Aber das ist ja ein schönes Moment, was die UN hat, weil durch die Menschenrechte.
Oder auch, genau,
das ist ein
anderes Beispiel, die Menschenrechte, ja, genau. Ähnlich wie die amerikanische Verfassung, einfach eine Vereinbarung verschriftlicht, wo wir sagen, das sind die Dinge, die uns zusammen, die uns binden. Das sind die Dinge, die für uns unveränderlich die Rechte jedes Einzelnen sind. Und das sind für uns die Dinge, die die Grundlage unseres Zusammenlebens bilden.
Okay, wenn du jetzt, sag mal, du könntest einen Punkt für dich allein da rein formulieren.
Ja.
Was wäre dein Punkt?
Jeden und jeder die bestmögliche Chance zu ermöglichen, zu wachsen. Ob das durch Bildung ist oder durch andere Entfaltungsmöglichkeiten. Aber einfach zu sagen, jeder soll die bestmögliche Chance haben, das zu tun, was er oder sie möchte.
Also ja. Ich habe die nächste Frage vergessen. Ja. Wer jetzt gerade dran ist. Auf was bist du stolz?
Ich würde aktuell sagen, ich mache in meinem aktuellen Job bei den Vereinten Nationen, machen wir eben so Lehrlingsbildungsprogramme, wo wir sagen, wir versuchen gemeinsam mit Firmen in verschiedenen afrikanischen Ländern Chancen zu schaffen. Wir versuchen, Lehrpläne zu verbessern, mehr Praxisnähe einzuführen und machen mit Volvo gemeinsam, bauen wir Ausbildungen für Mechanikerinnen in Sambia, in Äthiopien, in Marokko. Mit Komatsu gemeinsam bilden wir Baggerfahrerinnen aus in Liberia. Und ich mache in dem Projekt, kümmere mich auch um die Monitoring and Evaluation, kümmere mich um die Projektentwicklung und sehe quasi, wie viele Leute das dann sind, wie viele davon einen Job haben. Mhm. Da bin ich stolz drauf, dass wir quasi im Team, dass wir es geschafft haben, da tausenden jungen Menschen eine Perspektive zu eröffnen, die sie sonst nicht gehabt hätten. Also in Liberia zum Beispiel, da geht es darum, da gibt's, was wir alle hier wissen, es gibt unglaublich viele junge Menschen, die gerne was machen wollen, die gerne was machen würden, aber die nicht die Chance haben, weil das Bildungssystem einfach so schlecht ist, dass das nicht geht. Weil du bei 4 Millionen Einwohnern hast du ein Bildungsbudget von vor ein paar Jahren waren es 42 Millionen, 38 Millionen sind Lehrergehälter, da bleiben dir 4 Millionen übrig. Das ist $1 pro Person pro Jahr. Da kann sie nichts ausgehen. Ja? Die hatten einen Bürgerkrieg, Blutdiamanten und so weiter, das hat man Sierra Leone und Liberia auch hier gehört. Und die haben halt jetzt diese vielen jungen Menschen, die sagen, ich würde gerne, aber ich weiß nicht, ich bekomme keine Chance, das Bildungssystem ist nicht gut genug. Und andererseits gibt es ja auch die Jobs. Es gibt Firmen im Minensektor, die sagen, ich würde gerne jemanden einstellen, der Bagger fährt, nur ich traue mich nicht, weil die Ausbildung nicht haben. Und wenn die den Bagger ruiniert, kostet mich das ein paar hunderttausend Euro. Die stellen dann halt Chinesen oder Indonesier an, zahlen denen gleich viel, wie du im Liberia im Jahr verdienst. Unsere Aufgabe, die wir da gesehen haben, ist zu sagen, wir bringen zusammen einerseits die jungen Menschen und andererseits die Firmen. Wir bauen gemeinsam mit einem Partner, bauen wir Curricula aus, bauen wir Lehrpläne, bauen wir ein Programm, das so praxisnah ist, dass es auch angenommen wird von den Arbeitgebern. Das sind Dinge, wo wir quasi als Vereinte Nationen diejenigen sind, die zusammenbringen, die den Staat zusammenbringen, das Bildungsministerium, die Firmen zusammenbringen, die jungen Menschen zusammenbringen und wo wir Starthilfe geben und nach 2 bis 5 Jahren aber auch sagen, wir übergeben. Und an die lokalen Partner, an die lokale Schule. Und das ist eine Sache, wo ich stolz bin, wo ich vor Ort dann war und gesehen habe bei unseren Jungs und Mädels, dass die mit einer Begeisterung dabei sind. Dass die für die das eine Sache ist, die sie wollen, wo wir 99% haben, die sagen, das Training, auf das bin ich stolz, das hat mir getaugt, das hat mir was gebracht. Und wo wir in Programmen eine Vermittlungsquote von über 90% haben. Also von 10 Lehrlingen, von 10 Kids schaffen 9 dann den Einstieg in einen für lokale Verhältnisse sehr gut bezahlten Job. Und ich glaube, dass das einerseits aus einer globalen Überlegung wichtig ist für die Kids und dort, für die Jungs und Mädels, aber auch für uns aus europäischer Perspektive unglaublich wichtig. Weil wenn die vor Ort eine Chance haben, dann müssen die nicht den Weg durchs Mittelmeer antreten, um nach Europa zu flüchten. Denn sie antreten sehr oft aus Verzweiflung, weil sie sagen, ich habe vor Ort keine Chance.
Glaubst du, dass wir als Europa eine größere Verantwortung haben in Afrika, als wir sie wahrnehmen?
Absolut. Ich glaube vor allem, dass wir eine Partnerschaft auf Augenhöhe brauchen, dass wir Chancenpläne brauchen, dass wir weg müssen, einerseits von dieser klassischen Entwicklungshilfe, hier ist ein bisschen Geld und Papa und Freund nicht, und mehr hin müssen in Richtung, wo können wir voneinander lernen. Es gibt Systeme in Afrika, die sind unseren überlegen auch. Wenn ich mir denke, zum Beispiel bei den Handys da in M-Pesa in Kenia, wo du Geld hin und her schickst. Du brauchst kein Bankkonto dort, du schickst einfach mit deinem Handy, schickst du Geld hin und her. Ja, großartig. Dass du da einfach einen Schritt weiter gehst. Momentan werden in Kongo gerade werden Mobilfunkmasten gebaut, die mit Solarstrom betrieben werden. Da brauchst du kein Festnetztelefon, da brauchst du keine Netze verlegen im ganzen Land und du brauchst auch keine Masten, die da irgendwie mit klassischen herkömmlichen Strom betrieben werden, sondern du kannst gleich einen Schritt weiter gehen. Und ich glaube, dass viele Leute einfach den Blick nicht haben, weil sie es nicht kennen. Das gleiche wie halt ein Lehrling, der aus Österreich nicht rauskommt, weil es halt Erasmus in dem Ausmaß für ihn oder für sie nicht gibt. Betrifft halt viele Leute, die bei uns immer nur hören von irgendwie Hungersnot in Äthiopien oder sonst irgendwas, Gewalt da dort. Ich arbeite viel in Marokko. In Marokko gibt es zum Beispiel jetzt einen TGV ab nächsten Jahr. Der ist schneller als der österreichische Railjet und verbindet Tanga und Casablanca. Und das ist ganz großartig. Und ich glaube, dazu sagen, wie können wir gemeinsam voneinander lernen, wie können wir Best-Practice-Beispiele bringen, wie können wir hier gegenseitig für Entwicklung sorgen, ist ganz zentral. Und was aus europäischer Perspektive für mich da wichtig ist, einerseits zu sagen, wir helfen euch im Bereich Bildung, dort, wo Hilfe gewünscht ist. Mhm. Wir helfen euch, Systeme zu bauen. Wir helfen nicht, diese zu betreiben, sondern wir helfen euch, die zu bauen. Mhm. Und ihr macht es die dann selber ab dem Zeitpunkt, wo ihr bereit seid. Bei uns zum Beispiel, bei den Projekten, die wir machen, das sind nicht 10 Jahre, nicht 20, das sind ein paar Jahre, wo du sagst, du baust auf und dann übergibst du das. Du musst einfach nur zusammenbringen, die Unternehmer, Unternehmerinnen, die Startups mit den jungen Menschen, die wollen und mit dem Segen und Sanctus des Bildungsministeriums. Du brauchst als zweiten Punkt, musst du ganz massiv investieren in ehrlichen Freihandel. Nicht nur, was momentan schon passiert, dass du sagst, okay, du baust hier Zollschranken ab, sondern halt auch in nicht-tarifäre Handelshemmnisse, was kompliziert klingt, aber was einfach nur bedeutet, da gibt es diverse Anforderungen, die halt verschiedene Unternehmen dort nicht erfüllen können. Und da sagt man, ihr könnt es eh, und in Wahrheit können sie halt nicht. Ja? Weil wenn ein Investor sagt, ich würde mir gerne bei euch das einmal anschauen und mit meinem Partner sprechen, kriegt der die kein Visum. Da geht es um so einfache Dinge. Da geht es darum, dass wenn wir Leute teilweise einladen, dass die dann wohl einfach die europäische Botschaft, wo wir vorsprechen, die sagt, na, müssen wir schauen und das Visum dauert, kriegt es schon, aber dauert 2 Monate. So kannst du keinen Handel treiben, das geht nicht. Ja. Was auch nicht geht vor Ort, zum Beispiel, wenn ich musste von Marokko nach Mali fliegen, ist es billiger mit 3 Zwischenstopps von Marokko über Europa nach Mali zu fliegen, als dort vor Ort. Also da ist infrastrukturell auch einiges im Argen. Und das im Punkt Freihandel zu verstärken und hier gemeinsam uns zu überlegen, wie können wir ein Abkommen machen. Die Europäische Union hat kein eigenes Abkommen mit Afrika. Wir haben ein gemeinsames AKP-Abkommen mit Afrika, den karibischen Staaten und den pazifischen Staaten, was absurd ist. Mhm. Der dritte Punkt für mich neben der Bildung und neben dem Freihandel ist auch ganz stark Agrarsubventionen. Wo ich glaube, dass es ein starkes Argument gibt, Bergbauern da einen Support zu geben. Aber was ich auch nicht verstehe, ist, dass es Unternehmen gibt, das kann man nachschauen auf Transparenzdatenbank.at, die da Millionen bekommen, wie eine Stiftung fürs Liechtenstein, wie ein burgenländischer Schlossbesitzer, weil es halt nur noch Hektar geht. Und das ist nicht ein paar Millionen, das ist jeder dritte Euro, den die EU ausgibt. Das sind 375 Milliarden von knapp 1300, die da ausgegeben werden, oft auch in versteckte Exportsubventionen, damit dann europäische Milch oder quasi das, was davon übrig bleibt, wenn du das Wasser rausnimmst, ist dann billiger in Westafrika als Milch, die vor Ort hergestellt wird. Und damit entziehst du halt den Leuten den Boden unter den Füßen hinweg, wenn 60% der Leute in Afrika südlich der Sahara von der Landwirtschaft leben. Also von 10 Leuten, 6 Leute leben davon. Und dann sagst du, naja, wir investieren, weil wir halt das Geld haben, in europäische Konzerne, damit die dort zu Dumpingpreisen Produkte anbieten. Wir sorgen quasi für die Migration, die wir haben selber, und wir sorgen für die Probleme und die Miseren vor Ort, weil wir nicht ehrlich sind. Und das muss auf.
Weil wir auch halt, es leicht ist, ein schlimmes Bild von Afrika zu generieren und sagen, ja, sind alle böse, wollen alle zu uns und gewalttätig sind auch alle.
Ja.
Ist ja viel einfacher. Ist nicht differenziert. War das nicht auch die Angst, bevor die osteuropäischen Staaten zugekommen sind? Hat man nicht eine ähnliche Angst gehabt mit dem Agrar, sondern gesagt, da kommen die Polen zur EU,
ja,
und dann wird der Milchsee größer und wie auch immer man das alles beschreibt, ich kenne mich ja nicht so aus, war das nicht die gleiche Angst?
Ja, es war eine große Angst einerseits vor der Landwirtschaft, was da passieren wird, andererseits auch vor den Arbeitskräften. Also wenn ich mir anschaue, Österreich hat bis heute es nicht geschafft, in allen Bereichen für kroatische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das zu liberalisieren. Also da gibt es nach wie vor diese Angst, die ist nicht weg, die besteht auch Jahre nach einem Beitritt, nach wie vor, was absurd ist. Dass du sagst, na du, einerseits bist du dafür, dass jede Österreicherin überall hin darf, aber wenn es um uns geht, die sollen bitte nicht zu uns kommen. Also diese Fairness fehlt.
Das Verständnis auch. Ja. Also ich
glaube, Verständnis, ja.
Ich meine, Predigt ist ja in England. Also es gibt da schon einige, die der Meinung sind, es sind viel zu viele osteuropäische Menschen hier in England, deswegen ist der Brexit eh ganz super. Ich glaube, habt ihr euch schon mal überlegt, ganz banal, wer euch beim Starbucks einen Kaffee in Zukunft verkauft? Engländer arbeiten dort nicht, zum Beispiel.
Wer pflegt dich in Österreich, wenn du älter bist?
Ja.
Die 24-Stunden-Pflege.
Ja, die wollen wir ja. Die sind ja okay, wenn es kommen. Also es ist ja, wir wollen ja nur nicht die uns unsere Jobs wegnehmen, die es nicht tun. Also
ja, die Frage ist, wer bleibt dann übrig? Es gibt diesen Mythos, der Person, die nach Österreich kommt, gleichzeitig von der Sozialhilfe lebt und andererseits den Job wegnimmt.
Ja.
Was nicht zusammengeht. Das macht mich einerseits sehr traurig, aber andererseits auch sehr wütend, weil ich mir denke, dagegen musst du ankämpfen.
Mhm. Ich finde das zum Beispiel total schade, dass man in Wien in der Schule mehrheitlich Spanisch und Französisch lernt, auch wichtig.
Mhm.
Aber ich glaube zum Beispiel, es nicht angeboten wird, Tschechisch, Slowakisch, Ungarisch, Kroatisch zu lernen, wobei das für uns in Ostösterreich wahrscheinlich sinnvoller wäre.
Mhm.
Also ich habe in der Schule Französisch und Spanisch gehabt, viel Spanisch in meinem Leben nicht geredet. Ich hätte wahrscheinlich mit 3 Wörtern Tschechisch immer mehr anfangen können. Und das ist auch eine Kurzsichtigkeit, um wieder auf die Bildung zurückzukommen.
Ja.
Weil im Grunde würden wir uns wahrscheinlich jetzt, also würden die Leute, würden Menschen mehr profitieren in Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten, wenn man auch diese Sprache in der Schule lernen würde.
Ja, das hast du voll recht. Also wenn ich mir denke, ich bin in Graz eben aufgewachsen, das ist 30 Minuten, wenn du ein bisschen schneller fährst von der slowenischen Grenze, dann bist du bald einmal in einer Dreiviertelstunde in Maribor und in eineinhalb Stunden bist du in Kroatien. Ich hätte unglaublich gern Kroatisch gelernt. Aber die Möglichkeit gab es halt nicht. Ja, die Möglichkeit gab es nicht. Und was schade ist, weil wenn du dann in Maribor bist, das ist halt, obwohl das so nah ist, obwohl Marburg viel näher ist an Graz als Wien beispielsweise, du kriegst nicht mit, was dort passiert. Und warum kriegst du nichts mit, was dort passiert? Weil es slowenische Medien gibt, die du nicht lesen kannst. Und weil andererseits auch meine Freunde, die Laibach und in Marburg sind, die halt auch nicht Deutsch sprechen. Wir sprechen miteinander, sprechen wir Englisch. Aber es gibt kein Medium, das irgendwie über lokale Dinge in Englisch berichtet. Also du kommst dann sehr schnell, obwohl wir immer reden davon, von Europa, das stärker zusammenwächst, kommst du sehr schnell praktisch in diese Probleme, die du auch vorher erwähnt hast, wo es dann im Detail doch nicht funktioniert. Und da sehe ich auch eine ganz starke Aufgabe wieder, eben, wie du sagst, im Bildungsbereich zu sagen, hey, wir sollten ein breites Angebot geben und die Leute sollten die Freiheit haben, hier auch was anderes zu wählen und nicht nur das, was eh immer schon da war.
Was bringt dich zum Lachen?
Viel. Also wenn ich Filme schaue, so Louis de Funès, finde ich gut, zum Beispiel, es bringt mich in einer Diskussion auch eigentlich viel zum Lachen. Ich bin generell eigentlich jemand, würde ich sagen, der da ja nicht fröhlich ist und nicht zu steif.
Kannst du über dich selber auch lachen?
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wenn du über dich selber nicht lachen kannst, dann hast du es falsch gemacht, glaube ich.
Fehlt vielleicht in der Politik auch manchmal ein bisschen Humor?
Ja, absolut. Also ich glaube, was das große Problem ist, ich meine, ich bin ja quasi engagierter Beobachter und partizipiere ein bisschen mit, sofern es mir meine Freizeit erlaubt. Ich habe mich eigentlich in den letzten Jahren immer ehrenamtlich engagiert. Also es ist nie in so einer Rolle, wo ich sage, ich bin da dort fulltime dabei, Vollzeit dabei. Wenn ich Interviews lese von Leuten, die meisten, die haben halt ihre vorgeprägten Sätze, die ihnen irgendein Spin-Doktor erklärt, wo sie sagen, das und das und den, genau der Kürze und die drei Sätze und wenn ich einen Satz mehr sage, dann ist schon zu viel und schlecht. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Leute nichts damit anfangen können. Weil sie das, auch wenn sie es nicht immer genau benennen können, sie spüren das. Ich spüre das auch. Wenn jemand was sagt, was irgendwie gut klingt, wo du merkst, das ist gescriptet. Das ist nicht echt. Das ist nicht das Gefühl, was er oder sie wirklich hat. Und
Authentizität.
Ja, Authentizität, ja, das zum einen, aber zum anderen halt auch, es gibt auch diese wo du denkst, der ist schon authentisch, aber irgendwie du hast trotzdem nicht, du hast das Gefühl, es passt nicht zusammen. Da ein bisschen ehrlicher zu sein und auch einmal zu sagen, okay, das finde ich schwierig und vielleicht da habe ich noch nicht die Patentlösung. Oder auch zu sagen, diese Lösung von jemand anderem, das weiß ich nicht, die Lösung von jemand anderem finde ich großartig und die möchte ich aufnehmen. Das erfordert Mut, Courage und das wäre auch die ehrliche Antwort.
Es ist immer so die Diskussion, musst du eine Debatte immer auf alles eine Antwort haben? Und ich find Menschen sympathisch, die sagen können, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus, nicht beim Thema, aber ich kenne Leute, die sich auskennen, die frage ich. Ich finde, das ist eine Ehrlichkeit, die vermisse ich. Weil diese schwammigen Antworten drauf, also ja.
Ich habe mal auf YouTube ein Video gesehen von einer Diskussion in den 70ern zwischen Bruno Kreisky und Josef Taus. Klingt jetzt super nerdy, aber was ich daran, ich weiß nicht, wie ich darauf gestoßen bin, irgendwo ist es aufgepoppt dann. Und da hast du gesehen, die beiden sind gegenüber, ohne Moderator, ohne Moderatorin. Und da ist halt in der Mitte so ein, ich glaube, ein Würfel was, der anzeigt, wenn du deine gewisse Zeit aufgebraucht hast. Und das Thema einfach miteinander diskutiert. Ohne vorbereitete Fragen von einem Interviewer, von einer Interviewerin. Haben einander ausreden lassen. Und ich glaube, die Qualität, dass du sagst, du kannst einerseits zuhören und andererseits auch deinen Punkt anbringen. Möge das bessere Argument gewinnen, statt möge der gewinnen, der lauter schreit oder der die bessere NLP-Ausbildung hat. Das würde ich mir wünschen.
Jetzt beim zweiten Teil angekommen, bei unserem Spiel Hätte, Hätte, Fahrradkette. Wir haben zwei Szenarien für dich. Das erste sagt dir gleich die Brenda und es geht einfach darum, um deine Reaktion. Also es gibt dann am Ende eine Frage zu dem Szenario und wie du darauf reagieren würdest.
Also das erste Szenario, wir haben gestern schon lange herumgetüftelt daran, was so eine gute Geschichte wäre für dich. Wir haben dich im Aufzug stecken lassen, in der Zahnradbahn, aber es ist was anderes geworden, du darfst mich jetzt auf Urlaub fahren.
Okay, cool.
Und du fährst auf die Nordsee.
Okay.
Und das ist ein schöner Tag und du gehst in ein nettes Lokal essen, gibt Fisch dort und so ein kleines Lokal und der Wirt erzählt dir, dass er den Fisch selber fängt und ihr braut halt so dahin. Und er sagt dann aber, ganz ehrlich, also die EU mit diesen Fangquoten ist schon zart. Und überhaupt machen die so übertriebene Richtlinien und das ist alles irgendwie ungut. er sagt dann, warum kümmern sie sich um die Gurken, um die Glühbirnen und eigentlich machen sie mir das Leben schwer. In Wahrheit, die Einzigen, die es richtig gemacht haben, sind die Briten, weil die steigen aus und das ist toll. Was sagst du ihm?
Frage ist, wie lange habe ich Zeit?
Lang.
Ich bin auf Urlaub, ich habe Zeit und er hat auch Lust, sich hinzusetzen und auf ein Bier zu gehen. Okay, weil sonst immer diesen Vorbeigehen und, ne? Das ist dann etwas schwierig, gerade bei diesen EU-Themen. Ich würde sagen, ich glaube, dass ganz viele von den Richtlinien, die blöd klingen und die nicht, die den Leuten nicht taugen, dass die einen gewissen Sinn haben. Und dass es diese Richtlinien vor allem auch auf nationaler Ebene vorher schon gab. Dass es diese Gurkenrichtlinie in Österreich vorher schon gab und in Deutschland schon vorher gab. Und dass es andere Verordnungen, was Fangquoten auch betrifft, gab es vorher auf nationaler Ebene auch. Und mir ist halt lieber, dass wir nicht 28 nationale Richtlinien haben, sondern eine gemeinsame auf europäischer Ebene.
Also ich spiele jetzt den Wirt.
Ja?
Was wird der Wirt? Der wird jetzt sagen, ja, es ist eh schön, dass sie sich um da in Portugal kümmern und so, aber es geht um mein Geld.
Ja.
Und ich habe ein Problem. Und um mich kümmert sich niemand. Und die EU macht es mir nur schwierig. Weil die Briten, bei denen wird das jetzt alles anders. Die können das jetzt alles selber regeln und das ist viel besser.
Gut. wobei, die Briten haben auch Gesetze. Die Briten werden auch wenn sie nicht bei der EU sind, irgendeine Rahmenbedingung schaffen für die Fangquoten.
Aber es ist für ihre Fischer das Beste.
Naja, was die Frage ist, macht es einen Unterschied, ob du in London am Tisch sitzt und sagst, wir machen eine Fangquote in England oder ob du als Brite in Brüssel am Tisch sitzt und sagst, wir machen gemeinsam eine Regelung, die uns allen was bringt.
Ja, vielleicht bringt es dann aber den Briten mehr, wenn wir alle gemeinsam am Tisch sitzen, vielleicht bringt es dann aber den Briten mehr als mir, weil die besser verhandeln als meine Regierung. Weil wer schaut dann nur auf meine Interessen? Darum geht es. Mir ist ja wurscht, was der andere macht. Mir geht es nur um meine Interessen.
Ja. Das verstehe ich, dass man zuerst einmal schaut, wo man selber steht, was du weitermachst. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, sich zu überlegen, was ist die beste Lösung? Und die beste Lösung ist halt nicht, dass du sagst, du hast in jedem Land eine Regelung, sondern du hast eine gemeinsame Regelung. Und das ist leichter für alle. Und es ist auch leichter, was einzelne Leute betrifft. Also wenn ich mir denke, okay, wenn ich jetzt in der Nordsee bin, ich fahre aussehe und bin da jetzt vielleicht nicht mehr auf deutschem Territorium, sondern bin auf internationalen Gewässern oder bin dann in den Hoheitsgewässern von Dänemark. Oder noch weiter oben, weiß nicht, ob man da bis Norwegen fährt, glaube ich nicht, aber sagen wir mal. Mhm. Irgendwann geht es nicht nur um deutsches Recht. Oder wenn ich in England bin, ich sitze dort irgendwo in Brighton, irgendwann bin ich dann vielleicht auf französischem Territorium oder auf holländischem oder belgischem. Und dann denke ich mir, okay, jetzt habe ich zwar meine britische Regelung, aber wie schaut denn das da vor Ort aus? Darf ich da überhaupt? Darf ich da nicht? Gibt es eine gemeinsame europäische Regelung? Darf ich als britischer Fischer dann überhaupt dort fischen, wenn wir nicht mehr in der Europäischen Union sind? Also ich glaube, wenn ich Fischer wäre, mir wäre es lieber, dass ich weiß, ich fahre da raus. Und wir sind da alle zusammen. Ich kann, egal ob das jetzt kurz vor Ostende ist oder ob das kurz vor Brighton ist, egal ob das jetzt irgendwo in Penzance in Cornwall ist oder ob ich da ein paar Kilometer von Jersey auf französischem Territorium bin, bei Mont-Saint-Michel, ich kann dort fischen und ich weiß, das sind die Rahmenbedingungen. Statt mir jedes Mal, egal wo ich da bin, mit Navi nachzuschauen, muss ich da jetzt mich schon an eine andere Fangquote halten.
Das klingt ja schön. Da gebe ich ja recht. Da hast recht. Mhm. Die Frage ist halt nur, warum hat man das den Briten nicht gesagt? Weil wenn das so sinnvoll für alle ist, die haben sich auch was überlegt. Also ganz Unrecht können sie es nicht haben.
Ja.
Wie gesagt, nicht meine Meinung persönlich, sondern ich spiele jetzt in Vietnam an der Nordsee.
Ja. Weil in England niemand den Mut und die Courage gehabt hat, Dinge zu erklären. Und ein großes Problem der Union und von Europa ist halt, dass die Dinge leider kompliziert sind. Das muss man anerkennen. Manche Dinge sind leichter, müssen erklärt werden, manche Dinge sind schwieriger, muss man nicht immer alles im Detail betrachten, aber in England gab es halt eine Partie, die wollte unbedingt Brexit, durch handfeste wirtschaftliche Interessen getrieben, einerseits von Hedgefondsmanagern, die da auch unglaublich profitiert haben, die gewettet haben darauf. Andererseits halt von Leuten, denen es nur mit persönliches Fortkommen geht, wie einem Boris Johnson, dem eigentlich die Briten ziemlich wurscht sind. Und andererseits gab es Leute, die so lauwarm gesagt haben, naja, es macht schon ein bisschen mehr Sinn, in Europa zu bleiben, als rauszugehen, aber die nicht wirklich klar waren. Wie zum Beispiel der Corbyn, wo du nicht weißt, ist der jetzt dafür, ist der dagegen, wahrscheinlich ist er sogar leicht dagegen, aber er will nichts sagen. Das ist das Problem, dass es in England niemanden gab, der aufgestanden ist und gesagt hat, so schaut es in Wahrheit aus. Abgesehen von irgendwelchen wirtschaftlichen Instituten und Thinktanks, die gesagt haben, na, aber so nach unseren Statistiken schaut das so aus. Nur, du kannst keine Debatte gewinnen, nur mit Zahlen. Du kannst das nicht gerade in einem emotional aufgeheizten Stimmung mit unglaublich vielen Boulevardmedien, die überhaupt sich nicht scheren darum. Kannst du nicht gewinnen, wenn du sagst, die EU bringt uns so und so viel Euro an Wohlstand, sondern du musst versuchen, ein bisschen grundlegender zu gehen. Und das hat niemand gemacht. Niemand hat gesagt, hey, ganz ehrlich, wollen wir England im 21. Jahrhundert allein unsere Handelsverträge ausmachen mit China? Oder wollen wir gemeinsam mit den Europäern einen Handelsvertrag ausmachen? Wo kriegen wir den besseren Deal raus? Wollen wir als England hier allein sein mit einer speziellen Beziehung zu den Vereinigten Staaten, die nicht auf Augenhöhe ist, sondern wo England immer als Juniorpartner ist, auch wenn die das selber nicht wahrhaben wollen? Oder wollen wir Teil eines großen Ganzen sein und versuchen hier als Europa was zu machen? Und ich glaube, dieser Mut und die Courage, das Wissen hat keiner wirklich verwendet im Wahlkampf. Und das ist schade. Das, glaube ich, ist auch einer der großen Gründe, warum es nicht geklappt hat.
Also ich bin jetzt nicht bei Wirtin.
Ja.
Wie glaubst du, kann man das, was mit dem Brexit in Großbritannien passiert ist, wie kann man das in anderen Staaten verhindern?
Indem du ganz stark in einen Dialog gehst. Indem du sagst, wir diskutieren europäische Themen nicht nur in Standard und Presse. Standard und Presse lesen nicht einmal 10% der Österreicher, sondern wir sorgen dafür, dass es eine Alternative gibt zu dem, was die Kronenzeitung verbreitet. Wo jeden Tag eine Zeitung, eine Seite Leserbriefe und eine Seite Meinungen zum EU-Theater drinnen ist. Wo bewusst Falschmeldungen lanciert werden. Und dazu sagen, wir versuchen hier nicht über die Medien, weil das wird nicht klappen, sondern über einen direkten Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern in jedem Wirtshaus und in jedem Stammtisch, wo noch geht und sei der Ort noch so klein, zu sagen, hey, wir setzen uns zusammen, reden wir über das Thema, sag du mir, was dich bedrückt, sag mir, was du für Sorgen hast, sag mir, was du dir wünschst. Da ich als Abgeordneter oder ich als Vertreter der Union nehme das mit, nehme die Sorgen auch ernst, weil ganz viele, die sagen dann, ja, sondern nehme das mit und nehme es ernst und versuche einerseits zu informieren, versuche andererseits die Sorgen aufzunehmen und umzusetzen und versuche an die Sachen dran zu bleiben. Und nicht nur, wenn gerade Wahlkampf ist, sondern ständig. Das, glaube ich, das machen viel zu wenige, weil es halt gemütlich ist, irgendwie in Brüssel in den Diskussionen, in Wien im Haus der EU in den Diskussionen und es ungemütlich ist in den Schulen. Was auch spannend ist, die Schuldiskussionen, die finden immer in irgendwelchen Gymnasien statt, in irgendwelchen Innenbezirken, wo eh schon die Leute überzeugt sind meistens. Die musst du nicht überzeugen. Und dann, wenn es darum geht, machen wir mal eine Diskussion in einer Hauptschule, in einer Brennpunktschule, in einer neuen Mittelschule mit Lehrlingen. Die gibt es dann irgendwie nicht, die Diskussionen. Die werden auch nicht organisiert. Und wenn sie organisiert werden, nachher wird niemand hingeschickt, der relevant ist. Niemand hingeschickt, der in einer Funktion ist, was sagen zu können wirklich. Also die Abgeordneten, die scheuen diese Diskussionen, weil sie Angst davor haben. Und ich glaube, das ist eine ganz fundamentale Aufgabe von den Europaabgeordneten, von auch den Europagemeinderäten, Gemeinderätinnen, zu sagen, hey, ich pack da an.
Glaubst du, darf man auch als Pro-Europäer EU-kritisch sein?
Absolut, absolut. Also ich glaube, dieses religiöse Dogma zu sagen, alles ist entweder gut oder schlecht, das ist falsch. Da gibt es immer 50 Shades of Grey in between. Also da auch zu sagen, es ist nicht alles gut, aber statt zu sagen, ich hau den Hut drauf und ich trete es aus oder ich versuche meinen eigenen Club zu gründen, oder versucht das Commonwealth wieder auferstehen zu lassen, wie das jetzt manche Brexiteers wollen. Ich versuche gemeinsam mit anderen in eine Lösung zu kommen. Ich versuche hier auf europäischer Ebene zu diskutieren und da was zu finden. Das ist das Wichtige. Einerseits ist es wichtig für uns als Union ein Exempel zu statuieren, dass du einfach sagst, hey, das geht nicht. Ja? Und es muss klar sein, wenn du drin bist, das sind die Rahmenbedingungen. Du kannst mitbestimmen und wenn du draußen bist, kannst du nicht dann plötzlich wieder die Hälfte der Vorteile haben wollen, ohne einen Beitrag zu leisten. Das kann nicht sein. Und andererseits denke ich mir, es ist unglaublich schade für die 70% der jungen Britinnen und Briten, die bleiben wollten. Weil de facto die alte Generation, die halt dem Empire nachweint und der globalen Bedeutung von Großbritannien und die Europa leider in dem Ausmaß nicht begriffen hat zu einem großen Teil, die haben eigentlich den Jungen ihre Zukunft gestohlen.
Ja, aber das ist ja die Debatte, die wir in Österreich auch haben. Weil ich glaube auch, dass viele Leute in der Elterngeneration in Österreich nicht verstehen, was in Europa bringt, weil sie nicht so mobil sind. Und das ist halt schade, weil es halt einen Weitblick braucht. Aber das ist halt keine Stärke von Gesellschaften, zu sagen, ich wähle oder stimme ab auch für die, die mir nachkommen. Sondern es ist immer nur, was ist in dem Moment mein Vorteil?
Ja, nein, ich glaube, dass hier quasi eine Identität, eine zusätzliche, wie du sagst, im Fall von Bosnien, dass das ganz zentral ist. Du kannst Europa nicht nur bauen auf Handelsvorteilen, auf, wenn ich meiner Oma erkläre, okay, du zahlst jetzt ein bisschen weniger für deine Milch, für sonst irgendwelche Sachen, die du kaufst, du kannst ohne Pass nach Ungarn fahren, dann sagt sie, oh, ja, aber wirklich kommt da nichts an. Was aber wirklich ankommen würde, ist auch zu sagen, wir sind Teil eines größeren Ganzen, ich will gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern den Nachfolgevertrag von Lissabon ausverhandeln. Ich will, dass die Leute sich zusammensetzen und sagen, so stelle ich mir ein besseres Europa vor. Mhm. Ich will, dass die Leute sich zusammensetzen, europaweit und sagen, so stelle ich mir eine Fassung vor, so stelle ich mir die Institutionen vor, so stelle ich mir vor die Dinge, die wir auf europäischer Ebene regeln sollten. Dass das in jedem Land abgestimmt wird und dass wir dann auch in eine Logik reinkommen, wie in den Vereinigten Staaten, wo vor jedem Fußballspiel halt auch die Europahymne abgespielt wird. Mhm. Und nicht nur die Österreich-Hymne, sondern beide. Wo wir in der Logik reinkommen, dass wir überall dort, wo es geht, auch einen gewissen Verfassungspatriotismus haben. Darauf stolz sind, dass wir, wo wir sind, was wir erreichen und was wir erreicht haben gemeinsam und was wir erreichen werden. Dass wir halt auch viel stärker, abgesehen von den wirtschaftlichen Dingen, die wichtig sind, aber auch in kulturellen Aspekten uns überlegen, wie können wir es schaffen, hier besser verschränkt zu sein? Wie können wir es schaffen, eine europäische Medienöffentlichkeit zu bauen?
Jetzt das zweite Szenario für dich. Zwar kommst du durch widrige Umstände ins Zeugenschutzprogramm und du sollst dir eine komplett neue Identität aussuchen. Also neuer Ort, neuer Job, neuer Name von mir aus, was auch immer du willst. Mhm. Wie wird das ausschauen?
Also ich habe die freie Wahl, wo auf der Welt,
wer ich bin. Du kannst es dir komplett aussuchen, weil du bist im Zeugenschutzprogramm, das ist sowieso blöd.
Habe ich weitere Informationen über meinen Fall, wo ich nicht sein soll?
Nein. Unseres kann alles. Unser Zeugenschutzprogramm.
Ein magisches Zeugenschutzprogramm.
Kann alles.
Also ich nehme an, ich bin vorher Österreicher gewesen, ich bin vorher ich gewesen, war hier und sollte hier mal weg, ne?
Genau.
Das heißt, ich werde...
Nein, du kannst in Österreich bleiben. Unseres kann das. Du musst aber noch was Neues aussuchen.
Okay, soll ich in Österreich bleiben oder nicht jetzt? Ich würde mal sagen, wenn ich jetzt nicht weiß, was die Bedrohung ist, ich weiß, dass ich in Österreich im Zeugenschutzprogramm bin und da mal ein paar Jahre untertauche, ich würde nach Georgien ziehen. Warum? Weil es in Georgien gibt es eine Region da im Westen von des Landes an der Grenze zu Russland und Abchasien, Svanetien, das ist auch so ähnlich wie die Berge bei uns in Österreich, also so wunderschön, aber ganz abgelegen und da gibt es so ganz eigene Strukturen, so Türme, so hohe, kannst du de facto nur mit dem Auto irgendwie einen halben Tag hinfahren und dann bist du vielleicht dort und dann noch einmal einen ganzen Tag, bis du irgendwie dort in den Bergdörfern bist. Das ist, glaube ich, ein sehr sicherer Ort, da würde ich mich mal zurückziehen.
Und was würdest du machen da?
Na, fürs erste mal ein paar Tage in mich gehen und schauen, wie sich die Großwetterlage, sagen wir mal so, entwickelt, wo ich da bin, wie ich da tue und dann würde ich wahrscheinlich anfangen, dort als Bergbauer mich zu verdingen, wenn ich jetzt wirklich gefährdet bin. Ja.
Ist das deswegen, weil du Agrarförderungen von der EU kennst?
Nein, die sind ja dort nicht gültig. Also als georgischer Bergbauer habe ich nichts davon.
Aber gibt es auch Programme wie in den Nachbarstaaten? Oder
es gibt einige Förderungen auch, ja.
Ich kenne mit Wein, glaube ich, Wein aus Georgien, die haben so ein Thema. Ganz so, ich habe schon gewusst, dass es nicht in der EU ist.
Ja.
Also georgischer Bergbauer, das wäre so.
Nee, wenn ich weiß nicht, warum ich genau im Zeugenschutzprogramm bin. Ich nehme an, ich muss möglichst weit weg und irgendwo, wo niemand hinkommt.
Du kannst doch da bleiben.
Okay.
Und das ist super. Das kann alles.
Ja, wenn ich auch da bleiben kann, dann würde ich bei mir daheim in der Südsteiermark Weinbauer werden wahrscheinlich. Das habe ich mal überlegt. Also ein Freund von mir hat es tatsächlich gemacht und ist Weinbauer. Ganz großartig. Das finde ich super.
Aber es ist schon beides mit Agrar zu tun.
Ja, ich trinke auch gern Wein, so ist es nicht, gell?
Ja, wer tut das nicht?
Ja.
Aber zum Beispiel, ich trinke auch gern Wein, aber ich würde es nicht unbedingt Wein anpflanzen wollen.
Okay. Na, ich finde das cool. Also so den gesamten Prozess, Weinlese und dann Mesche und dann auch Marketing ein bisschen. Also ist ein spannender Prozess.
Wir sind leider schon am Ende. War wirklich spannend. Ich hätte noch total viele Fragen, weil ich weiß, dass du so viel gereist bist und so viele Geschichten erzählen kannst. Also erzähl die Geschichten nochmal, weil ich glaube, man kann immer von allem lernen. Also ich glaube, da gibt's schon noch einiges. Gibt's noch etwas, was du uns sagen willst?
Ich finde es ganz großartig, was ihr macht.
Okay.
Und ja, war super fein. Ja. Soweit. Also was ich nicht, ich weiß gar nicht, wie lange die Zeit ist, wie im Flug vergangen, ob wir jetzt halbe Stunde, Stunde oder zwei Stunden diskutiert haben. Na, war ganz großartig.
Ja. Und also wir wissen ja ein bisschen was von dir. Und vielleicht gibt es noch was, was du sagen willst, wie deine europäische Zukunft ausschauen könnte.
Ja, meine europäische Zukunft. Also ich werde mir überlegt, ich möchte anpacken. Ich werde mich zur Wahl stellen für das Europäische Parlament Ende Mai und werde bei den Vorwahlen kandidieren und freue mich natürlich auch über jeden und jeder, die sagt, okay, das klingt gut, was der Stefan möchte, um mich zu unterstützen bei der Vorwahl. Worum es geht, ist vom 18. bis 24. Jänner da innerhalb der NEOS-Vorwahl, wo jeder mitmachen kann, der wahlberechtigt ist, quasi seine Stimme abgeben kann und da würde ich mich sehr freuen. Jeder, der sich das anhört, sagt, okay, ich schaue mal genau an, wofür der Stefan steht und ich gebe meine Chance.
Vielleicht kannst du uns auch noch deine Adresse, also deine Webadresse geben, wo man sich das anschauen kann, wo man nachschauen kann, wo man dich unterstützen kann, wie das funktioniert.
Genau, ja.
Dann kommt die das gebe ich noch auf den Blog.
Blog. Die gebe ich euch noch auf dem Blog, ja.
Genau. Super. Ja. Dann danke vielmals, dass du die Zeit genommen hast, dass du da warst.
Voll gerne.
Super spannend.
Vielen, vielen Dank.
Ich bin jetzt ein bisschen europäischer als vorher.
Okay.
Und ich glaube, ich mache doch ein Wirt in der Nordsee auf. Ich glaube, ich hätte einiges zu diskutieren.
Da diskutieren wir dann nochmal, ja.
Und die letzte Frage hat jetzt die Christiane für dich.
Allerletzte Frage.
Ja.
Wie trinkst du deinen Kaffee?
Mit einem Schuss Milch, ohne Zucker.